Ich glaube, dass das halt ein ganz großer Punkt ist, dass wenn man einen Mehrwert im Büro sieht und fühlt, dann kommen die Menschen auch ins Büro.
Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raumzeit, der ProOffice-Podcast. Ich darf heute Marie Seliger begrüßen. Marie ist New Work-Verantwortliche bei dem Architekturbüro BKP. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu treffen, Marie. Hallo.
Hey Luca, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch total auf den Austausch.
Gerne, gerne. Vielen Dank auch, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben ja jetzt nun schon in der Vergangenheit einige Folgen aufgenommen, wo es um Bürokonzepte ging, wo es um so diesen Paradigmenwechsel in der Führungskultur auch ging. Das Thema Nachhaltigkeit haben wir beleuchtet. Und dann habe ich mich mit Architekturbüros auseinandergesetzt und bin dann auf BKP gestoßen. Bevor wir allerdings über BKP sprechen, stell doch dich einmal ganz kurz unseren Gästen vor.
Ja, also ich bin Marie und bin bei uns mittlerweile Head of New Work bei BKP. Ich habe ganz klassisch Innenarchitektur studiert im Bachelor und im Master und habe mich dann irgendwie in diese Rolle reinentwickelt. Hat sich, glaube ich, ja einfach daraus ergeben, dass ich irgendwie auch relativ kommunikativ bin und mir einfach der Mensch schon immer extrem wichtig war. Und ja, habe dann eine Fortbildung auch in dem Bereich gemacht, darf mich jetzt also auch New Work-Expertin schimpfen und genau, bin deswegen jetzt in meiner Rolle hier unterwegs und freue mich auch so im direkten Kontakt mit unseren Kunden und Kundinnen zu sein. Und genau, da irgendwie verstehe ich mich auch so ein bisschen als Schnittstelle zwischen unseren Kunden und unseren Planern.
Ja, Marie, New Work Verantwortliche, ist das eigentlich schon was, was man in der Kindheit schon wünscht, in der Zukunft zu machen? Oder wie hast du diesen Weg dahin gefunden? Wie wird man New Work Verantwortliche?
Also was ich tatsächlich schon seit meiner Kindheit werden wollte, ist Innenarchitektin. Ich glaube, seit ich weiß, dass es so einen Beruf gibt, der sich Innenarchitekt nennt, das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt der Kindergartenwunsch, da hat man das noch nicht so auf dem Schirm. Aber seit mir klar ist, dass man Innenarchitekt werden kann, wollte ich eigentlich Innenarchitektin werden. Und bin auch extrem glücklich durch Studium gegangen und habe dann aber auch total schnell gemerkt, wie wichtig mir eigentlich der Mensch so dahinter ist. Also das, natürlich bin ich, glaube ich, auch in irgendeiner Form designaffin, sonst würde ich den Job nicht machen. Aber ich glaube, am Ende geht es mir eigentlich viel mehr darum, welchen Einfluss hat der Raum auf den Menschen. Und das hat mich schon im Studium extrem doll beschäftigt. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich irgendwann zu BKP gekommen bin und warum auch zwischen Heiner und mir das direkt gematcht hat, weil das irgendwie so das ist, was uns beide auch extrem beschäftigt. Also wie muss eigentlich ein Raum sein, der Menschen irgendwie fördert und der Menschenwohlsein irgendwie oder in denen Menschenwohlsein auslöst und dass das eigentlich das ist, was mich anspornt. Und dann bin ich irgendwie in diese Rolle, habe ich mich so ein bisschen reinentwickelt, habe dann auch eine Fortbildung in dem Bereich gemacht und bin jetzt eben New Work-Expertin, aber ich glaube am Ende, weil das ist, was mich extrem beschäftigt, wie Raum und Mensch eigentlich zusammenkommen.
Ja, sehr, sehr cool. Also als ich die Rolle gesehen habe und so wie du die auch mit Leben füllst, klingt das auf jeden Fall sehr aufregend. Du hast gerade schon gesagt, kommunikativ, offen. Klingt ja jetzt eigentlich nicht so wie den Lipper, den man beschreiben würde. Aber du kommst tatsächlich auch aus OWL und hast auch, meine ich, in Detmold studiert, richtig?
Genau, ja, so ist es.
Genau, und jetzt bei BKP Architekten. Und ich meine, ihr habt ja mehrere Standorte. Du arbeitest allerdings in Düsseldorf, richtig?
Genau, ja. Ich wohne in Düsseldorf und arbeite hier auch.
Ja, sehr cool. Und habt ihr grundsätzlich, ihr habt ja noch einen weiteren Standort. Gibt es da grundsätzlich Unterschiede oder war dir Düsseldorf lieber oder gibt es vielleicht einen Spezialisierungsgrad, der dich dahin gezogen hat?
Also tatsächlich gibt es den Standort in Hamburg noch nicht so lange, wie ich bei BKP bin. Dementsprechend ist quasi der Ursprung hier in Düsseldorf. Hier habe ich auch angefangen und meine liebe Kollegin Nadine hat dann quasi uns expandiert nach Hamburg und ist nach Hamburg hochgezogen und hat da auch den zweiten Standort für BKP quasi eröffnet und dementsprechend bin ich einfach im Ursprung geblieben und Nadine ist dann hochgezogen und so hat sich das ergeben, dass ich hier in Düsseldorf sitze.
Sehr cool. Also ich habe bisher auch größtenteils halt Projekte in Düsseldorf beziehungsweise hier in NRW eben halt sehen können. Das sind immer sehr ästhetisch gestaltete Umgebungen. Ich spreche natürlich jetzt heute so verstärkt in einem Kontext Arbeitswelten, Bürowelten. Und das könnt ihr, das habt ihr drauf. Aber es gibt ja eigentlich noch was anderes, was euch stark gemacht hat. Und sicherlich auch gerade so in der Gründungszeit, ihr als Pionier gesagt habt, hey, natürlich geht es um Gestaltung, aber wir müssen eigentlich woanders ansetzen, beim Nutzer. Beschreibt doch mal ganz grob, wie dieser Gedanke auch bei BKP entstanden ist und wie ihr da vorgeht.
Ja, also Heiner, unser geschäftsführender Gesellschafter, der hat vor, ich glaube, 27 Jahren das Unternehmen gegründet und kommt eigentlich tatsächlich aus dem Bankenwesen, hat auch schon früher viele Banken gemacht. Auch da sind wir jetzt immer noch unterwegs, weil natürlich auch da New Work einzieht, wie überall. Genau, aber generell ist es so, dass Heiner relativ früh auch festgestellt hat, dass ja wir vielleicht nicht so die Alleinschöpfer sind als Architekten und Innenarchitekten, wie vielleicht das Selbstbild auch manchmal zumindest klischeehaft, glaube ich, in den Vorstellungen so geistert und ja, dass uns eigentlich was anderes beschäftigt, nämlich am Ende die Menschen, die die Gebäude auch nutzen. Weil natürlich ist das toll, wenn man Designpreise gewinnt und am Ende ist das natürlich auch was uns anspornt, aber das, was wirklich für uns das Allerwichtigste ist, sind die Menschen, die am Ende dahinter stecken, Jahre und Jahrzehnte diese Gebäude nutzen und beleben. Und deswegen hat Heiner eben vor einigen Jahren schon gesagt, auch bevor die große New Work-Welle kam, wir müssen eigentlich viel mehr mit den Menschen sprechen, die dann später auch die Gebäude nutzen. Und so arbeiten wir eben sehr partizipativ, zu hören, wie arbeitet ihr eigentlich, was braucht ihr, wie sieht eure Kultur aus und um dann eben wirklich die Konzepte zu schaffen, wirklich im Austausch mit den Menschen, für die Konzepte auch da sind und entwickeln dann eben sehr, sehr nah am Nutzer, damit sich das Ganze auch lohnt und nicht nur in der Zeitschrift gut aussieht.
Ja, absolut. Es ist ja ein wirklich klasse Vorgang, ja, um eben halt auch eine höhere Akzeptanz für eben halt andersartige Konzepte auch zu schaffen bei den Nutzenden. Jetzt ist das ja nichts, also ich sag mal generell, Planung von Bürowelten wird immer wichtiger, wird immer spannender auch, immer herausfordernder. Aber kommt da eigentlich ein Kunde, ein Unternehmen, eine Organisation, kommt die auf euch zu und sagt, hey, ich möchte hier mit Workshops das gemeinsam erarbeiten? Also wie ist so ein Entstehungsprozess, wo dann vielleicht auch Heiner Kolder halt sagt so, hey, wir müssen da die Mitarbeitenden mitnehmen, wir können uns jetzt hier nicht einfach nur auf dem C-Level die Gedanken machen, da müsst ihr auch schon starker Impulsgeber sein. Natürlich Überzeuger auch, gerade in der Anfangsphase.
Ja, absolut. Also mittlerweile ist es natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns geworden. Also es gibt natürlich mittlerweile auch viele Kunden und Kundinnen, die eben auf uns mit Projekten zukommen, genau aus dem Grund, weil sie eben sagen, wir möchten nicht jetzt im Excel-Format hier ein Raumprogramm rüberschicken und dann den Architekten irgendwie laufen lassen, sondern mittlerweile ist ja auch, und das ist auch gut so, auch der Wunsch und auch eigentlich schon, dass die Leute das einfordern, dass eben auch mittlerweile anders geplant wird und auch anders auf Gebäude geschaut wird. Und ja, dementsprechend, klar, ist das eben auch so, dass Leute so zu uns kommen, mit dem Bedürfnis, eben genau diesen Prozess zu gehen. Aber klar, wir wollen natürlich auch laut sein und gehen auch raus damit und erklären eben, warum das für uns so wichtig ist und zeigen eben auch, wo da die Mehrwerte am Ende sind. Genau, was du eben gesagt hast, dass die Akzeptanz viel höher ist und dass eben auch das Konzept viel besser funktioniert. Erstens natürlich, weil die Leute ihren Input geben konnten. Niemand kann so gut verstehen, wie vor Ort gearbeitet wird, wie die Menschen, die da jeden Tag sind. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, wer partizipativ in diesen Veränderungsprozess auch eingebunden wurde und überhaupt auch erstmal die Chance und den Zugang dazu bekommt, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was da eigentlich passiert und aus welchen Gründen, der kann natürlich auch so ein Konzept viel besser annehmen.
Absolut. Und dann geht dann natürlich immer auch so eine Rahmenbedingung oder ein Rahmenkonstrukt vorweg, ne, bevor ich sage, ich habe auch gesehen, so in den Referenzen, die ihr habt, das sind ja wirklich auch sehr große Unternehmen mit vielen Nutzern, vielen Bedürfnissen. Da macht man ja nicht mal irgendwie ein, zwei Workshops und dann hat man das Ding irgendwie nach zwei, drei Wochen stehen, sondern das ist ja wirklich auch Monate, teilweise sicherlich auch jahrelange Begleitung, wenn man, sage ich mal, auch die Implementierung danach noch betrachtet. Spiegelt das ganz gut wider, die Länge? Also wie kann ich mir so einen Workshop, ich sag mal, so einen Ideation-Prozess vorstellen?
Also wir haben ganz lange uns vor allem irgendwie auf den Entstehungsprozess konzentriert und gesagt, was müssen wir eigentlich von den Menschen erfahren, um das passende Konzept für die zu entwickeln. Und das ist natürlich auch weiterhin extrem wichtig, gerade am Anfang zu hören, auch woraus besteht eigentlich die Unternehmenskultur, was ist den Menschen dort wichtig, worauf sind sie stolz, damit wir eben auch Konzepte entwickeln können, innenarchitektonisch, die Kultur widerspiegeln und die dementsprechend auch einfach zur Identifikation beitragen. Aber auch wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass das allein eben nicht ausreicht, weil mit diesen veränderten Arbeitswelten einfach total der Kulturwandel einhergeht. Und wenn ich aus Zellenstrukturen komme und irgendwie wusste, dass ich jeden Tag in dem gleichen Raum an dem gleichen Platz sitze, verändern sich jetzt Dinge natürlich total radikal. Und das hat auch einen Grund, das macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil man eben auch die Kultur verändern möchte, die Arbeitskultur verändern will, Prozesse verändern will. Und wir sind eben überzeugt, dass natürlich der Raum alleine das nicht schafft, aber der Raum eben extrem gutes Werkzeug ist, diese Veränderungen auch in den Köpfen mit auszulösen, das zu unterstützen, weil natürlich eine interdisziplinäre Projektarbeit irgendwie viel besser funktioniert, wenn ich auch in der passenden Umgebung bin, die ich mir aneignen kann, die flexibel ist und ich eben nicht immer in den starren, gleichen, grauen Räumen sitze. Und trotzdem, dadurch, dass es eben so groß ist und dass auch so ein eine Veränderung natürlich nicht von heute auf morgen passiert, weder in den Köpfen noch im Raum noch in der Organisation selbst, ist das natürlich ein langer Prozess. Und deswegen haben wir mittlerweile die BKP Academy entwickelt, die sich eben nicht nur auf den Raum konzentriert, sondern eben auch ganz viel auf die Faktoren Struktur und Kultur eingeht. Und da probieren wir eigentlich immer den Prozess quasi an die Planungs- und Bauphase anzupassen. Und dann gemeinsam in so einem Projektteam natürlich auch mit Verantwortlichen auf Kundenseite zu entwickeln, wie müssen wir da vorgehen, welche Formate kann es geben, wie beziehen wir die Menschen unterschiedlich mit ein, um dann eben bis zum Einzug so gut zu begleiten, dass die Menschen eben auch wissen, wie sie die Räume nutzen können.
Ja, absolut. Also gerade wenn man von so einer Veränderung spricht, dann ist ja auch häufig so, ich komme aus einer Ist-Situation, ne? Die ist kulturell, die ist von meinen Prozessen, irgendwie ist, jetzt habe ich aber vielleicht als Unternehmer eine Vision und sage, hey, in Zukunft zum Zeitpunkt X möchte ich von meinen Prozessen, von meinen Abläufen das so digitalisiert und modern aufgestellt haben. Ich möchte vielleicht im Rahmen einer Unternehmensnachfolge auch die Kultur verändern und dann muss eben halt der Raum auch folgen, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch immer eine sehr schwierige Herausforderung, dann die Bedürfnisse an den Raum auch abzuleiten, weil oftmals kommen die Organisationen ja oder auch die Nutzer eigentlich von etwas, wo sie noch gar nicht wissen, ja, wie funktioniert denn das Arbeiten in der Zukunft? Ne? Also was sind denn zum Beispiel agile Hacks im Rahmen von New Work und wie hilft mir der Raum dabei? Also das heißt, die Academy sorgt dann dafür, eben halt auch ein Verständnis zu schaffen, Kulturveränderungen und auch die Implementierung, dass der Nutzer überhaupt auch bewerten kann, ob ein Raumkonzept jetzt eben halt passend ist oder nicht. Oder wie ist da der Ablauf?
Ja, also wir durchlaufen da natürlich unterschiedliche Phasen. Wie gesagt, die erste Phase ist eigentlich eben auch erstmal dafür da, dass wir das Unternehmen kennenlernen und dementsprechend in der Lage sind, auch die Themen der Unternehmenskultur auch in eine Gestaltung zu übersetzen. Das ist ja das eine. Und das andere sind natürlich auch die Anforderungen, also die funktionalen Anforderungen an den Raum, wie wird gearbeitet. Und wir probieren das eben dann auf unterschiedliche Arbeitsmodi auch teilweise so ein bisschen runterzubrechen, weil das einfach leichter ist, für die Menschen einzuschätzen, wie lange und wie häufig Arbeit sich konzentriert, weil das natürlich Themen sind, die auch viel einfach mit der Tätigkeit an sich zu tun haben. Also es gibt einfach Rollen in einem Unternehmen, die viel kommunikativer sind und andere Rollen, die eben eher auf Einzelarbeit basieren und da muss natürlich auch ein Raumkonzept mit umgehen können, weil das finde ich halt ganz wichtig. Am Ende natürlich, das steht immer oben drüber, dass es irgendwie eine Unternehmensstrategie gibt und auch eine Vision und das ist auch extrem wichtig, um Dinge zu verändern. Aber am Ende muss es natürlich auch zu den Tätigkeiten passen in dem jeweiligen Bereich. Und ich glaube, das ist halt eben auch immer die Herausforderung, gerade eben auch um zukunftsfähige Gebäude zu bauen, dass man eine ja auch eine Struktur schafft, auf diese ganzen individuellen und unterschiedlichen Bedürfnisse eingeht und auf der anderen Seite eben auch so flexibel ist, dass sie auf Veränderungen in der Organisation auch ganz, ganz einfach reagieren kann, ohne dass wieder die Bauarbeiten losgehen, Wände eingerissen werden müssen, Decken angeflickt, Fußboden neu gelegt werden muss, sondern dass man da eben, ja, hat man, finde ich, häufig einen sehr schmalen Grat, den genau zu treffen und zu schauen, wie kann ich auf der einen Seite möglichst gut auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und auf der anderen Seite eben übergeordnet das Ziel der Flexibilität eben auch nicht aus dem Auge verlieren.
Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Das ist ja wirklich so ein Balanceakt, weil oftmals verknüpft man ja, wenn auch sicherlich du mit den Nutzern, mit den Kunden sprichst, ja, wir wollen ein New Work Raumkonzept. Dann hat man ja erstmal so, ja, also wenn jemand auf euch so zukommt und dann eben halt sagt, ja, und das muss alles offen sein und jeder muss sich austauschen und jederzeit, finde ich ganz wichtig, dass du sagst, ja, aber unter Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungen. Ja? Also sagst du auch, dass eigentlich ein Einzelrückzug oder auch ein Einzelbüro schon auch in einem New Work-Konzept Bestand haben kann, wenn es eben halt die Anforderungen danach gibt?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage, die ganz häufig in dem Prozess aufkommt, ist das ein Rückzugsort, der für alle irgendwie zugänglich ist, oder ist das ein personalisierter Rückzugsort? Das ist natürlich, dann finde ich, immer eine sehr spannende Frage. Also, dass es diese Rückzugsorte geben muss, das ist für mich eigentlich relativ klar. Natürlich in unterschiedlichen Abteilungen, auch in unterschiedlichen Unternehmen, wahrscheinlich in einer anderen Frequenz. Aber grundlegend hat jeder von uns mal das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, eine Tür zuzumachen, sei es für einen Videocall, aber natürlich auch, um mal so richtig konzentriert zu arbeiten, weil man einfach irgendwie überhaupt keine Ablenkung gebrauchen kann. Und deswegen finde ich das auch immer so wichtig zu sagen, dass wir kein Großraumbüro planen. Das wäre auch mein absoluter Horror, da könnte ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Und das ist auch nichts, was wir planen und was wir umsetzen. Also es geht eben darum, vielseitige Arbeitswelten zu schaffen und sich eben daran zu orientieren, welche Tätigkeiten eigentlich am Tag so anstehen und da die passenden Räume für zu schaffen. Und dementsprechend gehört Rückzug auf jeden Fall dazu. Die Frage ist, wie gesagt, immer, ob der Person zugeordnet wird oder nicht. Das ist ja dann häufig eine sehr spannende Frage, die auch in so einem Prozess dann zu beantworten ist, gemeinsam mit den Kunden.
Ja, absolut. Manchmal ist die Person ja dann an eine Rolle oder eine Funktion geknüpft, die wieder an gewisse Grade der Privatsphäre oder Diskretion hängen. Also ja, ein spannendes Thema, aber bin ich bei dir. Also kategorisch ausschließen sollte man das nicht. Zumal gerade, wenn man ja auch sagt, hey, ich möchte jetzt vielleicht nach der Corona-Pandemie und eben halt der Zunahme des mobilen Arbeitens wieder mehr eine Bindung zum Unternehmen schaffen und eben halt wieder mehr eine Anlaufstelle bieten, kann ich ja nicht sagen, ja, einen Rückzug habe ich im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten und wenn ich vor Ort bin, ist alles offen. Also ich muss ja gerade dann auch die Möglichkeit bieten, dass ich genauso wie ich, wenn ich im mobilen Arbeiten bin, eben halt ungestört, diskret und auch mal in einem Tunnel meine Sachen erledigen kann. Also ich glaube, ein wichtiger Bestandteil von New Work beziehungsweise von New Work Raumkonzepten. Wie ist denn das so bei dir gerade in der Praxis? Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, Corona-Pandemie, da hatten wir unheimlich vieles mobiles Arbeiten. Es gab dann natürlich schon Unternehmen, auch Unternehmen, die vorher sich schon mit mobilen Arbeiten, Desk-Sharing beschäftigt haben. Dann nach der Corona-Pandemie, die nächsten 1-2 Jahre, war es dann schon so, dass viele erstmal sich so ein bisschen zurechtruckeln mussten, gucken mussten, dann losgelegt haben. Wie ist im Moment so dein Eindruck im Zusammenhang auch mit mobilen Arbeiten? Geht das eher wieder zurück, also dass man da feste Tage im Büro hat, oder gibt es da schon auch noch Freiheiten, die dem Nutzer gewährt werden?
Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Man hört ja und sieht ja auch immer wieder Trends, gerade auch in Amerika, dass auch große Unternehmen, große und bekannte Unternehmen ihre Leute wieder ins Büro zwingen. Ich finde es extrem schwierig und wir versuchen auch das irgendwie auch eher über den Raum mitzusteuern, weil ich immer so sage, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, im Homeoffice zu arbeiten und ich ins Büro fahre, da irgendwie Wegzeit zurücklege und im Büro auch wieder wie so ein kleines Homeoffice, wie so eine Siedlung ganz vieler kleiner Homeoffices zu finden, dann ist der Mehrwert irgendwie nicht da und dann würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich den Weg irgendwie morgens und nachmittags in Kauf nehme. Und für mich ist die Frage halt eher, wie sehen Arbeitswelten aus, die auch Lust machen, morgens ins Büro zu kommen. Und wie gesagt, also es ist, glaube ich, extrem unterschiedlich. Alle Unternehmen handhaben das auch anders. Es gibt viele Unternehmen, die da mit Quoten arbeiten. Manche sind da ganz flexibel, aber ich bin schon der festen Überzeugung, dass wenn die ja Mitarbeitenden spüren, welche Vorteile es hat, ins Büro zu kommen, zum einen, weil sie sich dort einfach wohlfühlen und weil sie nicht in grauen, austauschbaren Räumen sitzen und zweitens eben auch, weil sie ihrer Tätigkeit besser nachkommen können, weil natürlich hat es total viele Vorteile, im Homeoffice zu arbeiten, das kennen wir auch alle, es ist irgendwie bequem, man spart die Wegezeit, man kann gut konzentriert arbeiten, wenn man nicht gerade vielleicht schreiende Kinder um sich herum hat. Auch diese Fälle gibt's ja, die man auch schnell vergisst irgendwie, wenn man von seiner konzentrierten Homeoffice-Bubble irgendwie spricht. Aber ich glaube, dass das halt ein ganz großer Punkt ist, dass wenn man einen Mehrwert im Büro sieht und fühlt, dann kommen die Menschen auch ins Büro. Also wir zum Beispiel bei BKP, wir haben das Problem überhaupt nicht. Hier ist immer eigentlich viel los und es gibt extrem viele, außer der Arbeitsweg ist wirklich extrem lang, aber ansonsten sind wir alle wirklich super gerne hier im Büro, weil wir alles haben, was wir brauchen. Wir können uns hier zurückziehen, wir können uns hier gut austauschen, wir sind in einer kreativen Umgebung und ich bin hier zum Beispiel viel lieber als zu Hause zu arbeiten. Und ich glaube, am Ende ist das eigentlich der richtige Weg. Natürlich hat es extrem viele Vorteile, im Homeoffice zu sein, und ich glaube auch, und es ist auch wichtig, dass das nicht mehr wegzudenken ist, weil es natürlich auch vielen Leuten, die vielleicht auch in schwierigeren Lebenslagen sind, ganz andere Möglichkeiten bietet und viel mehr Flexibilität bietet. Aber klar machen sich auch viele Unternehmen Gedanken, wie kriegen wir die Leute denn auch mal wieder zusammen, weil natürlich auch die Zeit wichtig ist, sich auszutauschen, sich zu begegnen, auch ein richtiges Team sein zu können. Und dafür, also da bin ich überzeugt von, dass man da ganz viel über den Raum regeln kann.
Ja, absolut. Und du hast das gerade gesagt, ihr habt es da sehr schön und genug Optionen, auch alle möglichen Arbeitsstile oder Arbeitsmodi abzubilden. Erzählen wir mal ein bisschen was zu eurem Konzept. Verfolgt ihr grundsätzlich, ich sag mal, non-territorielles Arbeiten? Also habt ihr alle irgendwo die Möglichkeit, überall zu arbeiten? Oder gibt es auch sogenannte Homezones, also einen Bereich, wo ich vielleicht in meiner jeweiligen Funktion dann auch immer eine Anlaufstelle habe? Wie ist das bei euch?
Also wir sind ja nicht ganz, nicht riesig hier, deswegen haben wir unsere Fläche jetzt nicht in Homezones getrennt. Trotzdem gibt es bei uns natürlich die Möglichkeit, sich eben projektspezifisch auch zusammenzusetzen und da eben flexibel drauf zu reagieren. Grundlegend arbeiten wir halt aktivitätsbasiert, also Activity-Based Working ist irgendwie so das, was hier so oben drüber steht, dass man eben für jede Tätigkeit, die gerade ansteht, ob das Einzelarbeit, Fokusarbeit, Besprechung, Videocalls, Projektarbeit, konzentriertes Arbeiten, was auch immer, ist, dass es hier eben unterschiedliche Räume gibt und unterschiedliche Zonen gibt, die total unterschiedlich gestaltet sind, die eben bestmöglich auf die Tätigkeit zugeschnitten sind, die gerade ansteht. Und auch teilweise mal, ja, das ist ja auch teilweise launenabhängig. Möchte ich mich gerade zurückziehen? Habe ich irgendwie das Bedürfnis, für mich alleine zu sein? Oder möchte ich an der Teambench sitzen? Und ja, dem entspricht eigentlich unser Büro, dass es hier für jede Laune, für jede Tätigkeit, für alles, was gerade so ansteht, irgendwie den richtigen Ort gibt, den man sich suchen kann. Und das macht einem das Arbeiten einfach leicht und auch flexibel. Deswegen können wir theoretisch an ganz vielen unterschiedlichen Orten hier im Büro arbeiten. Also ich sitze nie 8 Stunden an einem Platz.
Ja, und das finde ich ja auch immer so, wir als klassischer Fachhändler, für mich ja auch immer wichtig, so die beste Körperhaltung ist immer die nächste. Also auch wenn ich irgendwie 8 Stunden auf einem super ergonomischen Drehstuhl sitze oder mir einmal in einer Stunde den Tisch hochfahre, also eben halt das auch zu nutzen, nicht nur physisch, sondern auch kognitiv, ne? Macht das ja mit einem was. Wenn ich mal über eine Türschwelle überschreite, das ist dann schon eben halt nochmal eine andere Vernetzung auch, die da stattfindet. Und deswegen finde ich, also wenn man da auch Räume, so wie ihr das halt aussieht, als strategische Ressource nutzt, um meinen Arbeitsalltag wirklich auch produktiver und besser zu gestalten, ist das natürlich immer gut, wenn man das erleben kann. Das heißt, dass ihr auch euren Kunden, Nutzern das mal zeigt, so als Inspiration, wie kann so ein tätigkeitsorientiertes Arbeiten zum Beispiel aussehen? Oder wie könnt ihr, sage ich mal, so diese Informationswissenslücke, ne, weil man beschäftigt sich ja jetzt nicht so wie wir damit, Wie füllt man die auf?
Also klar, zum einen ist bei uns jeder Kunde immer herzlich willkommen und eingeladen, sich das hier auch mal anzuschauen. Ansonsten versuchen wir natürlich ganz viel über auch abgeschlossene Projekte zu zeigen und dazu erklären, wie das auch in anderen Unternehmen funktioniert, weil wir daran natürlich auch super gut zeigen können, dass es auch in jedem Unternehmen am Ende anders aussieht. Also dass es für uns da nicht die eine Schablone gibt, die wir irgendwie über jedes Unternehmen drüber legen und dann wird das schon irgendwie hinhauen, weil New Work müssen ja jetzt alle und dann haut es schon hin, sondern dass das wirklich bei uns ja sowohl von den Strukturen als auch natürlich von der Konzeptionierung, von der Gestaltung extreme Unterschiede geben kann. Aber so versuchen wir das natürlich zu erklären und das eben auch runterzubrechen, auch auf Situationen, die auch gerade so die Workshop-Teilnehmer aus dem Alltag kennen. Also ich probiere häufig zum Beispiel den Bezug zum Wohnraum herzustellen, was man vielleicht eben auch aus dem Wohnen kennt, weil es das einfach deutlich greifbarer macht.
Ja, absolut. Der Vergleich, der kommt immer ganz gut, dass man eben halt in der Küche kocht und im Wohnzimmer halt zusammenkommt mit der Familie, wie auch immer. Und ich glaube, danach richtet sich ja nicht nur die Funktion, sondern auch die Gestaltung, beziehungsweise ja auch immer so ein bisschen dieses Thema Branding, ne? Also wie kriege ich jetzt auch eine Unternehmensidentität in so einem Raumkonzept integriert? Oftmals dadurch, dass man natürlich verschiedene Angebote schafft, geht es ja dann auch immer so um Raumnamen. Ne? Also, dass man ja nicht irgendwie sagt, Besprechungsraum 1, Besprechungsraum 2, Kollaborationsraum 1. Habt ihr da auch Ansätze, wie ihr das verfolgt? Ist das auch Teil eurer Leistung, dass man halt sagt, hey, das ist jetzt hier unser Marktplatz und da vorne sind irgendwie die Kojen, wo ich eine Videokonferenz mache? Weil auch das, finde ich, schafft ja immer so eine Bindung zu den Räumen und zu den Raumkonzepten.
Also klar, das entwickeln wir auch mit. Allerdings kommt das auf jeden Fall zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, würde ich sagen. Also für uns steht schon in allererster Linie eben der Raum im Fokus. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir auch die Architektur da sehr ganzheitlich sehen und da eben auch nicht nur in Möbeln denken, sondern natürlich auch in der kompletten Struktur. Und ich glaube, wenn man da wirklich es schafft, so eine Kultur erlebbar zu machen, dann unterstützen natürlich so Raumnamen und das ist immer sinnvoller, als wenn man dann irgendwie sagt, ich gehe jetzt in Raum E0753. Das habe ich mir im nächsten Moment schon nicht mehr gemerkt und das ist natürlich super unpraktikabel. Und wenn man sowas dann einsetzt, macht es natürlich Sinn, wenn irgendwie das Konzept steht und da eine starke Idee hintersteckt, dass man die dann eben auch teilweise auch Wegeleitsysteme und natürlich auch bis zur Benennung von Räumen eben dann auch einsetzt, damit sich das bis ins Kleinste durchzieht und konsequent ist.
Absolut, das gehört ja dann irgendwie halt auch zu so einem ganzheitlichen Konzept auf jeden Fall dazu. Gibt es für dich noch so Elemente, wenn du an New Work auch innerhalb der Architektur von Bürokonzepten denkst, wo du sagst, ey, das hat sich wirklich jetzt so in den letzten 3-4 Jahren extrem etabliert und das ist etwas, was wir vorher uns gar nicht begegnet ist, ne, wo ihr euch ja schon immer auch mit den Anforderungen beschäftigt habt und tätigkeitsorientiertes Arbeiten ist ja jetzt auch eben halt schon etabliert, beziehungsweise habt ihr ja auch sicherlich schon etabliert. Gibt es da Elemente, wo du sagst, oh, das ist jetzt echt so ein New Work Charakter?
Also ich glaube, was schon immer wichtiger wird, auch so Projektzonen einzurichten. Also dass man wirklich auch gerade in Zeiten von VUCA und was da eben alles eine Rolle spielt, dass man sich eben ganz viele Gedanken darüber macht, wie kann so ein Unternehmen natürlich auch am Puls der Zeit bleiben, schnell sein, auch auf Veränderungen gut reagieren zu können. Und das hat man ja mittlerweile gemerkt, das können die meisten oder die wenigsten dann ganz alleine, sondern dass eben die besten Ideen und auch die besten Prozesse entstehen, wenn man eben ein gutes Team zusammensetzt. Und dass das eben auch, dass die innovativsten Ideen eben entstehen, wenn nicht irgendwie alle aus einer Bubble kommen, sondern man ganz unterschiedliche Menschen an einen Tisch setzt und nicht, dass man das natürlich räumlich auch extrem gut fördern kann, indem man natürlich Begegnungszonen schafft, aber auch so Projektarbeitsbereiche, wo man innovatives Arbeiten fördert, aber wo man eben auch Raum schafft, um aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Homezones unterschiedlichen Abteilungen zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten und sich im Zweifel auch mal für ein paar Tage zusammen einschließen kann, kreativ sein kann. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, gerade natürlich auch neben den Coffee Points, die aber schon länger natürlich an Wichtigkeit irgendwie gewonnen haben. Die kleinen fensterlosen Teeküchen gehören zum Glück der Vergangenheit an. Sind das, glaube ich, so Zonen, die mir jetzt als erstes einfallen würden. Und natürlich auch, dass man auch so Grundrisse nicht mehr nur in so Standardarbeitsplätzen denkt, auch im aktivitätsbasierten Arbeiten, sondern da auch schaut, gibt es vielleicht Ruhearbeitszonen, gibt es kommunikative Arbeitszonen und auch da, ich sag mal, unter diesen Standardarbeitsplätzen auch nochmal eine Varianz anbietet, um eben ja möglichst vielen Bedürfnissen auf so einer Fläche ja dann gerecht werden zu können. Und ich glaube, auch dann ist eben der Punkt, wo auch ein Desk-Sharing-Konzept Akzeptanz findet, weil eben einfach so viele Vorteile damit einhergehen und weil eben die Menschen, die dann später in diesen Konzepten arbeiten, auch den Mehrwert sehen. Weil Desk-Sharing ist natürlich die Grundvoraussetzung für so ein aktivitätsbasiertes Arbeiten, weil sonst kann ich ja diese Vielzahl an Arbeitsplätzen gar nicht schaffen. Und ich glaube, dass das ja einfach immer wichtiger wird.
Ja, absolut. Also kann ich dir nur so zustimmen. Und ja, ist sicherlich ein spannendes Thema, was sich auch noch weiterentwickeln wird. Ne? Ist ja immer so die Frage, ne, wann kommt die nächste Epoche? Künstliche Intelligenz, das wird auch nochmal einen großen Impact haben, ne, auf die Büroplanung, wie nutzen wir Räume. Ich würde mich freuen, dann nochmal mit dir darüber zu sprechen. Für heute erstmal vielen lieben Dank für den Input zum Thema New Work, gerade eben halt auch im Zusammenhang mit der Architektur. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei kleine Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar grundsätzlich Kommunikation lieber über Teams oder persönlich?
Persönlich.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Eher Frühaufsteher.
Kaffee oder Tee?
Oh, schwierige Frage. Ich bin ja eigentlich eher Typ Kaltgetränke, aber mittlerweile so ein Kaffee am Nachmittag so um 16 Uhr, um das Tief zu überwinden, das ist schon ein wichtiger Begleiter geworden.
Okay, sehr gut. Dann hoffentlich kein Cappuccino um die Uhrzeit, sondern nur ein Kaffee, aber auch sehr, sehr gut. Geht natürlich auch gekühlt. Finde ich auch sehr lecker. Eiskaffee.
Ist im Sommer auch nicht schlecht, ja.
Vielleicht treffen wir uns das nächste Mal zum Eiskaffee und besprechen nochmal so die Entwicklung rund um New Work. Ich bedanke mich heute erstmal für deine Zeit, Marie. Und ja, bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern, dass sie mal wieder eingeschaltet haben. Und ja, freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Raumzeit, der Pro-Office-Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern podcast@prooffice.de.